Leute laufen durch den Wald. Ich hoffe, die küssen sich bald.
Prinzessin muss erschlagen werden. Sonst ist schlecht. Sonst ist ganz, ganz schlecht.
Hallo und herzlich willkommen bei In die Fresse, kluge Gedanken zu schönen Spielen, präsentiert von und mit Dennis Kogel. Hallo Dennis Kogel.
Hey!
Und mir, Markus Richter. Wir kommen hier alle 14 Tage zusammen, um euch Dinge vorzustellen, die uns über den Weg gelaufen sind und von denen ihr auch gehört haben solltet. Und wenn wir das nicht tun, gibt es einen Newsletter, wo ihr Dinge lesen könnt, von denen ihr gelesen haben solltet.
Ja, zum Beispiel, wie du in Magdeburg warst, um die Entwickler von Drover zu besuchen. Ein Spiel, über das wir jetzt ziemlich viel in den letzten Wochen im Podcast geredet, gestreamt, gebloggt, genewslettert haben. Und du warst da, um mit ihnen zu sprechen.
Genau, ich habe heute gedacht, Drover ist mein Balatro. Im Sinne von des Drüberredens. Ne? Das ist so ein Spiel, das ist sozusagen, das ist so in dieser Bubble drin, alle reden so gerade drüber, egal ob man es gespielt hat oder nicht, es ist irgendwie wichtig, es kommt aus Deutschland. Genau, ich war in Magdeburg bei denen. Könnt ihr im Newsletter nachlesen, Link in den Shownotes, aber darüber reden wir heute nicht. Mhm. Also wer weiß, was am Ende noch passiert, das ist immer ein bisschen wild, aber geplant haben wir etwas anderes. Geplant haben wir zu sprechen über Dragon Age. Ein Spiel, das ich nicht sehr viel gespielt habe, heißt 13 Stunden.
Ich habe doppelt so viel gespielt, weil ich nach diesen 13 Stunden das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich da.
Das Gefühl, das Dennis hatte, das besprechen wir heute. Dragon Age The Wailguard, das letzte war, ist 10 Jahre her, ne?
Ja, 2014.
Genau, 2014. Außerdem geht es heute um eine Prinzessin.
Ja.
Und die ist nicht in einem anderen Schloss, obwohl in einer gewissen Weise doch, aber sie muss auf jeden Fall nicht gerettet werden.
Nee.
Sondern. Naja. Aber erstmal.
Ja. Okay. Ja, Slay the Princess.
Da sprechen wir drüber. Außerdem Kommentare kommentieren.
Kommentare kommentieren?
Leute, wenn ich. Ach, wir sprechen doch nochmal über Drover.
Stimmt.
Weil.
Insofern sprechen wir auch nochmal über Drover.
Es ist, also der Hot Take, also es ist ein bisschen bedenklich, ne? Also, profitorientierte Social Media Plattformen funktionieren ja vor allen Dingen durch Hot Takes, ne? Weil so Leute so draufpeilen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn wir so Hot-Takes haben, dann gibt es auch mehr Kommentare. Ne? Also sowas wie generative KI in Podcast-Covern oder Minimaps in Drover.
Markus, das ist Schritt 1, wie wir uns in Joe Rogan verwandeln.
Aber ist das sozusagen, ist das so?
Der hat auch angefangen als ein Podcaster, der über niedliche Indie-Spiele gesprochen hat. Und dann war, Moment mal.
Aber wait a minute. Ist das dann sozusagen so?
Wenn ich über Impfung was sage.
Ist das so eine Power Rangers-Mutation? Also wir beide werden dann ein Joe Rogan?
Ein Joe Rogan, genau. Ja.
Okay.
Ja, okay. Ein Joe Rogan.
Okay, verstehe. Wow. Also wenn ihr dabei sein wollt, wie wir uns im Laufe der Zeit zu
Joachim Rogan. Nee,
ich möchte das nicht.
Der heißt dann Joachim Rogan.
Die Zeiten sind so, anders möchte ich auch nicht mal drüber Witze machen. Wenn ihr dabei sein wollt, ja, wie wir in die Fresse machen und uns nicht in Joe Rogan verwandeln, ich nehme das jetzt als mein Lebensziel vor, mich nicht in Joe Rogan zu verwandeln, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter oder unterstützt uns per Steady oder Direktüberweisung, auch darüber reden wir am Ende nochmal. Ansonsten?
Oh, ich wollte,
haben wir weitere Pläne?
Ja, schneid das, wenn es keine Zeit gibt. Aber ich wollte, es gibt die Nominierungen für die Game of the Year Awards.
Ich hab kurz rausgeguckt. Lass uns kurz drüber sprechen.
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Aber wir fangen an mit?
Wir fangen an mit. Dieses eine Mal sollten wir es drin lassen, weil, liebe Leute, was ihr nicht wisst, ist, das passiert jede Folge. Jede Folge mache ich das.
Ja.
Wo kommt jetzt das Intro her? Das muss ein Spiel sein, bitte, sehr.
Markus, es ist nicht so schwer.
Aber ich krieg es nicht hierher.
Wieso? Wieso den Schleier zerstören?
Jetzt zu! Nein!
Merrick!
Keine Ahnung, was ihr getan habt.
Strife! Irelin! Ich bin's, Porter Harding.
Harding? Was führt euch denn wieder nach Alephan?
Das ist kompliziert.
Was ihr nicht sagt.
Und das beschreibt mein Verhältnis zu Dragon Age The Whale Guard und warum das so ist und was Dennis davon hält, das besprechen wir jetzt hier in die Fresse. Kluge Gedanken zu schönen Spielen. Dragon Age.
Dragon Age ist eine Rollenspielreihe von BioWare, mit der ich viele sehr, sehr positive Gefühle verbinde und einige negative. Es ist vor, ich weiß gar nicht, wann kam der erste Teil raus? 2009?
It's been a while.
Und das war damals der Versuch von BioWare, sich loszulösen von den Dungeons & Dragons Spielen so, von Baldur's Gate, das sie ja mal gemacht haben, und quasi ein eigenes Universum, ein eigenes Rollenspiel, Fantasy-Universum zu entwickeln. Und witzigerweise verbinde ich sehr, sehr viele positive Gefühle mit Dragon Age Origins, dem ersten Dragon Age, weil das aufgebaut war auf folgenden Prinzipien. Und du wirst wahrscheinlich lachen. Erstens, die Welt ist rau, blutig, dreckig und brutal.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin einfach gar nicht zum Gamer geeignet.
Aha.
What's wrong with you people? Warum wollt ihr leiden? Aber okay, Entschuldigung.
Schritt 2. Es ist ein Spiel, in dem es sehr, sehr viele Entscheidungen gibt, die man treffen kann, weil es geht darum, dass du ein Held bist, ein Held wider Willen, du kannst dir ein Ursprung auswählen, du könntest ein Zwerg aus der Unterwelt sein oder ein Elf aus einem Clan oder ein Elf aus deiner Stadt, und jedes von diesen Origins, jeder von diesen Ursprüngen spielt sich ein bisschen anders, hat am Anfang so einen anderen Prolog, in dem andere Sachen passieren, und dann kannst du dich im Laufe des Spiels unterschiedlich entscheiden, weil du musst das Reich retten, das Fantasy-Reich retten vor einer Invasion von bösartigen Monsterwesen, und dann musst du unterschiedliche Fraktionen zusammenbringen und du bereist die Welt und kannst sie auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammenbringen und dich unterschiedlich entscheiden, wer dazu kommt.
Gab es auch schon Romance?
Und es gab auch schon Romance.
Genau, also weil ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich glaube, mein einziger Berührungspunkt mit dieser ganzen Reihe ist Dragon Age Inquisition.
Mhm. 2014, genau.
War das 2014? War es eines der letzten Spiele, die ich für Fritz getestet habe, wollte ich gerade sagen. Also in der Zeit sozusagen, wo ich pro Woche 2 Spiele spielen musste, weil ich im Radio irgendwie was Relevantes, das heißt. Und Dragon Age war für mich immer sowas. Ich habe da, also mit den ersten Meinungen, ich habe da mega krass gefremdelt, weil ich halt tatsächlich einen, witzigerweise nicht ein Baldur's Gate Kind bin, sondern ein Neverwinter Nights Kind, also nicht das Online-Rollenspiel von jetzt, sondern das Singleplayer-Rollenspiel, das es in 2 Teilen gab damals, die fantastisch waren.
Die mochte ich auch sehr.
Die Begeisterung, die wir sozusagen die letzten Jahre gefühlt für Baldur's Gate 3 von uns hergetragen haben, das war Neverwinter Nights damals für mich. Und Icewind Dale. Icewind Dale, auch sozusagen Forgotten Realms, auch wo Baldur's Gate sozusagen spielt, aber und auch exakt das Spielprinzip so. Und deswegen konnte ich mit diesen Dragon Age Dings nichts anfangen und bei Inquisition dann schon noch mehr nicht, weil diese Spielereihe dieses so ein actionmäßiges Ding dann hatte. Ne? Also es war ein 3D und also Overshoulder, Third Person, und man läuft durch, man kämpft halt richtig. Gleichzeitig musste man aber seine Gruppe so ein bisschen Befehle geben.
Ja, es war ein ganz, ganz kruder Mix. Also Inquisition mochte ich nicht deswegen. Ich habe es jetzt auch noch mal vor kurzem noch mal neu angefangen und ich mochte es auch jetzt nicht. Ich mag die Geschichte, ich mag die Figuren, aber irgendwie das alles aufgebaut. Also vor allem die Kämpfe waren für mich sowohl langweilig als auch dämlich. Also es war so, sie sind weder taktisch interessant wie bei Baldur's Gate, noch sind sie gute Action wie bei, weiß nicht, God of War oder irgendwie sowas in der Art. Also es hat für mich fehlgeschlagen auf allen Ebenen. Aber die Story ist interessant und die wird halt in The Veil Guard fortgesetzt und die Story ist in Inquisition.
Stopp. Bevor wir das machen, ich glaube, man muss, wenn wir schon im historischen Kontext drin sind, noch eine Sache sagen. Als Inquisition, also EA hat BioWare 2007 gekauft, Electronic Arts. Und trotzdem waren tatsächlich die ersten 3 Dragon Ages hatten schon noch sozusagen sehr den Ruf sozusagen BioWare zu sein. Also diese Firma, die diese riesigen Spiele macht, die ganz opulente Welten sind, ganz viele emotionale und soziale Beziehungen zwischen Charakteren und so weiter. Das war schon so ein eigenes Bio-Wedding. Es sind jetzt 10 Jahre her. Und wie bei diesen ganzen Sachen, wo halt ein altes Ding nochmal neu aufgelegt wird, im Dezember kommt noch ein neues Indiana Jones, war so ein bisschen die bange Frage, naja, also Electronic Arts ist ja jetzt schon dafür bekannt, irgendwie die Kuh zu melken. Mhm. Ein neues Dragon Age, was wird denn das jetzt? Wird das, also bis hin zu so schlimmen Vermutungen, wird das jetzt so ein Microtransactions-Ding?
Oder sollte so? Es ja. Sollte es ja. Also da gab es Gerüchte und auch, ich finde, die Zeichen im Spiel, die darauf deuten, dass es mal so eine Art Destiny-Gruppen-Koop-Action-Rollenspiel-Online-Ding sein sollte. Ja. Aber es dann letztendlich nicht geworden ist, überraschenderweise.
Genau. Und sozusagen, und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem das jetzt angekommen ist. Ne? The Wailguard ist jetzt ist schon eine Weile her, Ende Oktober ist das erschienen. Mhm. Also einerseits die bange Frage, ist das jetzt ein Electronic Arts Spiel oder ist das ein BioWare-Spiel? Mhm. Und dann, was passiert denn da? Und dann sind wir bei dem, was du gerade sagen wolltest, nämlich die Story.
Die Story setzt einfach nahtlos fort, wie die Story, die vor 10 Jahren in Inquisition erzählt wurde.
Ich war so lost.
Ja. Ich habe einen Recap geschaut, aber ich kann es vielleicht für alle, die lost sind, so ein bisschen vorstellen. So, also im Grunde genommen geht es in der Welt von Dragon Age immer um, es gibt ganz, ganz viele Konflikte zwischen unterschiedlichen Gruppen, aber am wichtigsten ist der Konflikt zwischen Magiern und Nicht-Magiern. Magier werden so ein bisschen unterdrückt in dieser Gesellschaft oder sehr unterdrückt von den Nicht-Magiern, weil die Angst haben vor der Magie und vor Dämonen, die dann bei Magiern herausbrechen könnten. So ein bisschen wie bei Warhammer.
Weil es so etwas wie den Schleier gibt.
Den Schleier, ja. Und da wohnen dann die Dämonen und die können da durchbrechen und so weiter und so fort. Und in Inquisition ging es auch um Dämonen, die aus dem Schleier hervorkommen und böse Leute und so weiter und so fort. Und dann gab es am Ende von Inquisition einen Twist, der dann in The Wailguard sofort eigentlich verraten wird, weil es darauf aufbaut, nämlich einer deiner Partymitglieder, Solas, ein Elfenmagier, ist in Wirklichkeit ein uralter Elfengott, der böse Dinge gemacht hat und weiterhin böse Dinge vorhat, um die Elfen wieder zur alter Macht zu verhelfen oder so. Der möchte die Elfen restaurieren zur alter Größe und so fängt eigentlich das Spiel an und ganz am Anfang des Spiels.
Ich finde es mega, so. Find es mega witzig, wie du das erzählst, weil so wie du es erzählst, total interessante Story, überhaupt nicht, was ich gespielt habe. So, und das ist ein ganz wichtiges Kriterium und das ist also auch einer meiner größten Beefs. Es gibt mehrere mit diesem Spiel, weil ich habe das alles nicht gemacht, sondern ich habe schon die Erwartung an einen Triple-E-Titel. Wenn der was von dir will, was auf was aufbaut, dann gibt es wenigstens ein geiles Previously On.
Ja, klar.
Oder es gibt die Wahl, willst du nochmal die Höhepunkte der Geschichte in kurzen Szenen durchspielen? Oder also irgendwas.
Ja, absolut.
Das Spiel geht, für mich ging das Spiel los.
Ja.
Und da war so eine Szene, da stand so ein Magier, da waren so Leute.
Ja.
Die Leute haben Leute gesucht, weil große Quest. Dann musste man Leute erschlagen. Alle haben Sachen geredet. Man war in der Stadt so und so. Und das sind ja die Varetros und die Venatori. Und
die Stadt ist Mineratus.
Genau. Und hier, das ist doch Borta Harding. Und ihr kennt euch doch alle und so.
Natürlich.
Und auch der eigene Charakter. Weißt
Mace sofort, Harding.
Kennt alles.
Heißt sie auf Deutsch anders? Borta Harding?
Ja, Borta Harding.
In
Borta Harding.
Im Englischen heißt sie Lace Harding.
Ja, das ist halt, also Borte ist ja die Verzierung.
Natürlich.
Des Gewands und Lace ist ja spitze eigentlich.
Ja.
Anyways.
Witzig, okay, cool.
So, also alle tun das, wüssten sie alles und dann kommt der Höhepunkt.
Ja.
Also was der Endkampf eines anderen Spiels wäre und da steht so ein Typ rum und der will den Schleier kaputt machen. Der Schleier ist anscheinend irgendwas, I don't know.
Ja.
Und dann stellt sich raus und dann das ist das Einzige. Ich hatte noch sozusagen, man hat ja manchmal für Spiele so eine unterbewussten Erinnerung.
Ja.
Ich kannte die Elfenvisage und ich kannte den Zwerg, der sozusagen die eigene Party.
Mhm.
Da wusste ich noch, okay, die gibt's irgendwie.
Ja.
Aber ich war so mega lost. Apropos Lost, ich habe nie Lost gesehen, aber stell dir mir vor, du wirst in die
vierte Staffel
von Lost geworfen, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben, was das ist.
Ja, und dann ist man so
und danach musst du eine Folge
MacGyver, Twin Peaks, das Rauchmonster hat angegriffen.
Ja.
Und im roten Raum gibt's guten Apfelkuchen. Ja. So,
das war mega seltsam. Das ist also, falls ihr nach unserem Gespräch jetzt hier gleich noch Dragon Age The Wailguard anfangen wollt zu spielen, entweder ihr mögt es, massiv verwirrt zu werden und euch so Sachen zu erschließen, oder macht's wie Dennis, seid klug, nehmt euch ein Beispiel, schaut ein Recap.
Ja, weil dann versteht man nämlich, Solas ist nämlich ein Partymitglied aus dem ersten Teil, der dich ganz am Ende in einem DLC der dich dann ganz am Ende in einem DLC verraten hat und der jetzt was Eigenes vorhat. Und jetzt möchte man ihn stoppen, aber dann passiert etwas anderes und dann geht das Spiel los. Und dann und quasi die Borte Harding oder Lace Harding, die Zwergen-Scoutin, die ist eine Figur aus Inquisition, das ist so eine Hilfsfigur, die erzählt dir immer was über die Gegenden, in die du reist. Ja. Varric gibt es seit Dragon Age 2, ist so ein Zwergenhändler, Zwergen-Han Solo, der immer dabei ist und quasi die Geschichte erzählt. Und das ist so ein charmanter, so ein Tunichgut.
Ein bärbeißiger,
charmanter Tunichgut. Ja, genau. Naja, okay. Genau, aber ja, ich verstehe die Verwirrung total. Bringt dich nicht sehr sanft in diese Welt.
Also es bringt einen überhaupt gar nicht. Also nee. Doch, es bringt einen in diese Welt und zwar so klopp.
Ja, ich muss aber auch sagen, das ist verwirrend, es war auch für mich verwirrend, weil auf einmal ist es so, ja, du bist jetzt Rook. Und du führst diese Gruppe an, dieses Team aus Helden und Heldinnen. Und den Solas da angerichtet hat, den musst du jetzt fixen.
Das war auch sozusagen, also diese ganze Exposition sozusagen bringt mich zum Schreien.
Ja.
Weil vom Narrativ her kennen die sich alle.
Ja.
Und es wird auch so erzählt.
Nee, außer Rook. Niemand kennt Rook. Rook ist einfach.
Genau, das wollte ich gerade sagen, sozusagen. Und Rook ist sozusagen der Newbie.
Ja.
Also, die sich anscheinend schon bewiesen hat.
So, ja, super verwirrend. Und sofort zum Chef dieser Truppe wird.
Nee, und das wird aber auch nie kommuniziert.
Nö.
Ne, also nach meinen 13 Stunden war also von der Spielmechanik her, die Spielmechanik ist ein Action-Rollenspiel, wo du wieder mit deiner Spielfigur sozusagen Action-Sachen machst, aber die Teammitglieder auch steuern kannst und Special-Moves auslösen kannst. Mhm. Also qua Spielmechanik war ich Chefin.
Ja.
Aber ansonsten war ich sozusagen eigentlich immer noch die neu hinzugekommene, die ein bisschen so eine Familie, wo es so total kriselt und man so alle miteinander in Kontakt bringen muss und so.
Mhm.
Aber es war es alles.
Es ist maximal verwirrend.
Es ist maximal verwirrend.
Aber ja, und dann ist das Spiel, wollen wir über das Spiel selber, also so das eigentliche Spiel reden?
Ja.
Okay, weil das ist, also ich glaube, die Struktur oder die Grundstruktur am Anfang, in den ersten 13 Stunden, kann man vielleicht so beschreiben. Du bist Chef dieser oder Chefin dieser Heldentruppe, die Welt retten muss vor Dämonen, die da kommen und Elfengöttern.
Und dem Typen vielleicht oder vielleicht auch
nicht. Oder vielleicht auch nicht. Solas, der ist da, der ist in deinem Kopf, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall die Welt retten. So, die Welt retten, da gibt es Elfengötter, die Elfengötter sind zurück.
Genau, man muss die Welt retten, aber was das heißt, weiß man nicht so genau.
Nee, weiß man nicht.
Außer diese beiden Elfengötter,
die müssen sterben. Es gibt zwei Elfengötter und die möchten die Welt irgendwas kaputt machen und du musst sie aufhalten. Und du hast dazu eine Basis, den Leuchtturm.
Ja.
Den Leuchtturm. Diese Basis existiert außerhalb von Zeit und Raum. Es ist ein sicherer Raum zwischen
den Dimensionen. Der ist an Nexus, einem anderen sicheren Raum, der aber nicht mehr so sicher ist.
Komm,
aber da gibt es Portale und da kann man überall hinreisen.
Ja, okay.
Also was es eigentlich gibt, sind Levels.
Ja, und dann gibt es Levels, in die du reisen kannst, aus diesem Leuchtturm-Hub. Und diese Level sind manchmal größer, manchmal kleiner. Also die sind manchmal so eine Art Stadt, durch die man laufen kann.
Ja.
Die später auch größer werden und sich verändern zum Teil. Und manchmal sind es aber auch einfach kleine Missionen, in die man reinreist.
Ich habe am Anfang ich richtig Angst davor gehabt. Da habe ich mich erinnert gefühlt an Final Fantasy 13. Also es gab mal einen Final Fantasy. Also die Final Fantasy sind ja tendieren ja manchmal eh dazu, sehr schlauchig zu werden.
Mhm.
Aber es gab mal eins, da bist du wirklich 60 Stunden. Nee, du bist 40 Stunden, 35 Stunden gerade ausgelaufen.
Dann musstest
du auf so einer größeren Plane irgendwie so grinden, um dann nochmal 15 Stunden gerade auszulaufen.
Ja.
Und als das Spiel anfing, das war so die ersten zwei, drei Stunden, das ist sozusagen so eine Mischung aus seltsamerweise, also doch irgendwie Einführung in die Welt, das Spielprinzip, I don't know. Da war das so alles so sehr schlauchig. Und dass ich dann dachte, oh Gott, jetzt gehst du einen Schlauch ab, dann sprichst du durch ein Portal den nächsten Schlauch oder was passiert hier?
Ja.
Und dann geht das aber so auf.
Mhm.
Also gerade es gibt dann so, ich hab dann am Ende das Gefühl gehabt, also man hat die Entscheidung sozusagen, man macht die Hauptquest und dann lernt man auch alle Landstriche kennen. Was man aber auch machen kann ist, der erste Landstrich, das ist Alantra oder wie das hier hieß, das ist so ein Waldgebiet mit so
Alatan,
genau, so mit so Wasserfällen und Flüssen und so, alles malerisch. Oder man läuft da durch und kann das so ein bisschen erforschen. Da gibt es auch so Sidequests und so ganz, das ist also, es ist nicht so offen wie Horizon.
Ja.
Aber es ist eben auch kein Schlauch. Es ist so ein Mittelding eigentlich.
Ja, es sind so größere Level, die ja, so offen, also ja, die sind so Mini-Welten, die, durch die man laufen kann. So größere Level, die man erkunden kann, die nicht unbedingt linear sind. Und dann gibt es spezielle Missionen da drin.
Genau, und diese speziellen Missionen da drin, die sind aber schon sozusagen, das ist total interessant. Ich hatte einerseits das Gefühl, ich kann spazieren gehen. Ja. Also ich kann sozusagen jetzt mal gucken, was ist denn hier und so. Aber das fühlte sich dann auch wieder an wie so ein kleines Level im Level. Mhm. Da gibt es dann oft exakt ein Ding. Keine Ahnung, eine Kletterroute oder eine Schatzkiste zu finden. Und wenn du die hattest, dann war es das. Es war nicht so, das fühlte sich wie so eine ganz komische Mischung aus einer lebendigen Welt und so einem Escape Room an eigentlich.
ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja, genau. Und ich hatte am Anfang auch ein ganz komisches Gefühl dabei. Das ist so, genau, das ist so das Spiel. Dann gibt es.
Achso, und Kampfsystem vielleicht nochmal ganz kurz gesagt. Es ist also noch ein Action-Brawler, kann man sagen. Man hat die Wahl zwischen Fernkampf und Nahkampf. Mhm. Und man ist immer zu dritt unterwegs und die beiden anderen Figuren werden vom Computer gesteuert. Die haben aber Special Skills 2 oder 3. 2 oder 3, genau, 3. Und die kann man auslösen. Die haben Cooldowns und. Manchmal lassen die sich kombinieren. Also manchmal gibt es eine Kombination von 2 Special Skills, die dann besonders effektiv irgendwie sind.
Ja, das ist ganz cool, weil unterschiedliche BegleiterInnen, die du hast, können unterschiedlich von diesen Dingen auslösen. Nicht alle haben die. Zum Beispiel ist es bei mir so, ich habe einen Magier gespielt, der mit Dolch und so einer Frostkugel oder Zauberkugel gekämpft hat. Also so ein bisschen so ein Magier-Assassine. Und ich konnte Detonationen ausführen mit Leuten, die brüchig sind, glaube ich, also die sundered sind, genau, die sundered sind, also ich habe es auf Englisch gespielt.
Genau, es gibt sozusagen so verschiedene Buffs und Debuffs, die
man geben kann. Genau, und dann habe ich geguckt, aha, wer kann denn jemanden brüchig machen, damit ich das auslösen kann, so, und dann kann ich diese Kombo, dann bin ich so, ah, okay, dieser Assassine, der andere Assassine, Lucan ist, der kann das mit seinem Angriff, Dämonenangriff machen, dann kann ich, legt er vor und ich bringe das dann zum Explodieren und...
Da müssen wir über eine Sache reden, wenn du jetzt Lucan sagst.
Oh nein!
Weil das Witzige ist, ich hab's auf Deutsch gespielt.
Oh Gott,
weil ich halt mit John von Kultur besprochen habe. Und das ist ja, also ich weiß nicht, ob Henrik, viele Grüße, mich geprimed hat, aber weil er hat's auf Blue Sky, glaube ich, geschrieben, ich fand die deutsche Synchro echt gut. Mhm. Also ich konnte das sehr gut spielen. Ich habe oft, wenn ich Spiele teste, die deutsche synchronisiert sind, habe ich dann sofort das Bedürfnis, mal umzuschalten, wenn ich mit dem Review fertig bin. Oder mache das auch währenddessen, weil es sozusagen so unerträglich ist, dass ich gucken will, ist das komisch geschrieben oder ist das die Synchro?
Ja, ja, ja.
Die war wirklich sehr, sehr gut. Und es ist wirklich so am Ende meines 13-Stunden-Runs, ich habe auch eine Krähe von Antiva.
Stimmt, man kann am Anfang des Spiels, wenn man einen Charakter erstellt, kann man auswählen, was der was so der Origin ist, was so der Background ist. Und wir beide haben uns entschieden für die Krähen von Antiva.
Von Antiva. Bei mir war es der Stream übrigens.
Okay.
Ich habe gestreamt, mein Dragon Age Beginning. Und habe den Chat quasi mehr oder weniger entscheiden lassen. Und dann war die Meinung sozusagen, also Antifa, super Sache.
Okay, die Krähen von Antifa, genau.
Genau, den Stream könnt ihr nachgucken, können wir auch verlinken in den Shownotes. Und also ich dann sozusagen 12 Stunden drin, super, super glücklich mit der Synchronisation, auch wegen der Romance-Szenen, die ganz nett sind, können wir gleich noch zukommen. Und dann kommt man halt zu dieser Heimatstadt und dann sind es halt so, diese komischen Leute, die alle diesen Akzent haben. Es ist nicht nur ein Charakter, was schlimm genug wäre, es sind alle.
Ich bin durchgedreht. Es ist, als ob der gestiefelte Kater aus Shrek alle Charaktere sprechen würde. Es macht mich fertig. Vor allem der Witz ist einfach nur, die Krähen von Antifa, so nennen wir sie ab jetzt, im ersten Teil gab es halt so eine Figur, die von da kam und halt so gesprochen hat, Sevran, also so ein Assassine. Und das war damals lustig, weil er halt der Einzige war, der so spricht. Und das ist so, das ist ganz lustig, das ist wie der gestiefelte Kater. Sie können nicht alle der gestiefelte Kater sein.
Das Verrückte ist, mein Charakter war auch von da, aber seine Stimme war ganz anders, war eine Ausgestoßener oder was?
Das ist so schlimm. Ja, vielleicht redet er nur so, wenn er länger dort ist. Ne?
Ich habe das ja wirklich manchmal, wenn ich, also in Norddeutschland und in Sachsen ja. passiert es mir, dass ich in Dialekte so reinrutsche, aha. wenn ich irgendwie länger als einen Tag da bin.
Ja, ja, ja.
Und das Interessante ist ja auch, die haben sich ja bei der Synchro sehr viel Mühe gegeben. Ne?
Es sind die einzigen übrigens, die so sprechen. Es gibt niemanden sonst, der so eine verrückte Stimme macht ja. und versucht irgendwie Italiener zu ärgern.
Also was ich interessant finde auch war, die geben sich ja, was Geschlechtsidentitäten angeht, sehr inklusiv.
Ja.
Und auch die Synchronisation verwendet die richtigen Pronomen für deinen Charakter.
Mhm.
Das heißt, die haben also alle Sachen dreimal angesprochen, weil es gibt eben er, sie und hen, glaube ich.
Ah,
also
okay.
Es gibt so ein neutrales Pronomen.
Ja,
also
im Englischen they, then.
Genau. Und das ist in den gesprochenen Texten auch überall drin. Das heißt, also der Aufwand ist schon gemacht worden für die Dinge. Dann kann man doch den Gag auch zu Ende bringen. Aber
ich habe mich richtig gefreut auf die Krähen von Antifa.
Ja, ich auch.
Und
ich
dann,
auch.
Und dann war ich so, wow, ich schäme mich. Ich schäme mich, von da zu sein.
Von der Beschreibung her dachte ich sozusagen, das ist so eine Untergrundorganisation.
Ja.
Also ich hatte die Assoziation, die ich hatte, ist wie heißt dieses Steampunk-Assassin? Dishonored.
Ja.
So, das war so ein bisschen, weißt du, so
ja.
Leute, die durch die Schatten schleichen
ja, ja, ja.
und den Tyrannen irgendwie
ja.
die Giftnadel in den Nacken stecken, mhm. so. Aber nein!
Naja, egal. Das Beste ist, wenn man genug den Ruf grindet bei den Krähen von Antifa, dann kann man bestimmte Belohnungen freischalten und
ja.
das Allerbeste ist ein Helm, der einfach ein riesiger Krähenkopf ist. Das heißt, du läufst durch die Welt und du hast einfach den Kopf einer riesigen Krähe.
Very Assassin.
Ja. Ich liebe sie.
Wow.
Ich mach das.
Ja,
das
natürlich.
Ist super.
Of course. Of course. Of course you do.
Okay.
Romance.
Man hat ein Team. Hat ein Team aus insgesamt 7 Leuten.
Ich hatte nach 13 Stunden 4 davon. Hattest du nach 28 alle?
Ich hatte nach 28 alle. Genau, es ist ein Team aus einer Bande von lustigen, freundlichen, interessanten Leuten. Da ist Belara, die Disney-eske, ditzy, verwirrte Elfenarchäologin. Da ist Emrich, den hast du noch nicht getroffen. Emrich, ein super freundlicher Nekromant mit Manfred, seinem kleinen Gehilfen. Gesprochen von Dungeons and Dragons Superstar Matthew Mercer,
oh, wow.
der nur macht. Das ist super. Dann es gibt Taj, die Kunari-Kriegerin, KriegerInnen. Später kommen sie als non-binär raus.
Darüber müssen wir auch gleich noch reden.
Und und Lace Borte Harding, die Zwergin, die auf einmal zaubern lernt und so. Also es gibt eine.
Die Magierin?
Hm?
Die Magierin?
Nev, die Magier-Detektivin, genau. Lucanis, den Assassinen von Andi, Lucanis, der dir eine Tasse Kaffee ja. macht, so lecker. und mein Favorit, Davrin, ein mega hotter Typ, der sich um einen Greifen kümmert.
Okay.
Der ist super. Der ist total super. Naja, okay, genau. Also es gibt diese unterschiedlichen Figuren
ja.
und die sind alle, was mich ein bisschen fertig gemacht hat am Anfang, die verstehen sich irgendwie alle auch gut. Die sind alle, die sind einfach.
Ja, also Neff und Börte waren am Anfang schon so ein bisschen.
Ah ja.
Ja, das war schon.
Okay, ja, naja. Ja. Aber genau, und die sind alle irgendwie interessant und alle haben so ihr Päckchen zu tragen. Und mit jedem davon kannst du flirten, indem du die Herzchen-Option auswählst.
Nicht mit jedem oder jeder, weil, verstehst du, mir war ja klar,
ja.
ich schaffe das nicht auszureizen, das
ja.
Spiel. Ich muss mich also für einen oder eine entscheiden.
Mhm.
Mein Herz hat Neff gewählt.
Mhm.
Und
die düstere, mysteriöse Magierin aus Mineratus.
Und also wirklich, ich fand das stellenweise schon unangenehm. Also
ja.
ihr müsst euch vorstellen, es gibt so Dialogoptionen, Multiple Choice.
Mhm.
Und man hat so ein Rad quasi. Und das Rad hat immer eine Antwort, die nicht der Text ist, den du sprichst, sondern sozusagen so eine Richtung, in die es geht und ein Symbol.
Ja.
Also so ein so verschränkte Arme, wenn man eher so skeptisch ist. So eine lachende Maske, wenn man sich über jemanden lustig macht und sowas. Und dann gibt's halt manchmal das Herz für so eine Flirt-Option. Und mir ist das, ich hatte mich so ein bisschen schmierig gefühlt, weil irgendwann sozusagen wurde mir das so regelrecht aufgedrängt.
Klar.
Also jeder Charakter hat
ja,
auf einmal so eine Flirt-Option.
Ja.
Außer die unerreichbare Neff.
Ja. Auch mit ihr habe ich, ich glaube, nach 28 Stunden habe ich keine, aber ich weiß, dass es möglich ist. Ich weiß, dass es geht. Aber ich glaube, sie ist da einfach so ein bisschen so eine Ice Queen. Die braucht lange Zeit und so weiter.
Und das ist fast schon wieder, ich hätte jetzt.
Sie ist ja auch Frostzauberin.
Ich hätte jetzt gerne Nina hier eigentlich, ja. Weil ich tatsächlich im Zuge dessen so ein bisschen drüber nachgedacht habe, bear with me, ob die Art und Weise, wie Romancing in Videospielen betrieben wird, nicht auch so ein bisschen komisch ist. Weil, ne, also ja, wir wissen alle nicht, Videospiele werden, also was man Videospielen macht, wird nicht eins zu eins in die Welt übersetzt. Aber im Prinzip ist ja Romancing das Versprechen, wenn du die richtigen Dialogoptionen auswählst, dann verfallen dir die Leute. Mm. Und bei Dragon Age fand ich das noch unangenehmer, weil gefühlt sozusagen wirklich jede und jeder so eine Option hatte, was dann wieder sozusagen so ein Bild ist von, ne, die Welt dreht sich darum, wen du aussuchst. Mm. Also du hast quasi einen Anspruch darauf. Und ich weiß, dass das sozusagen, dass das zu einem Teil sozusagen sehr jetzt verkopft und überdacht ist, also Overthinking sozusagen. Aber irgendwie war das ein bisschen zu viel. Mir war das ein bisschen zu schmierig, ein bisschen zu, das ist doch jetzt nicht mein irgendwie Tanzballett.
Ich hab so da so zwei Sachen dazu. Also die BioWare-Spiele waren einerseits immer schon sehr früh dabei, dieses ganze Romanzending zu machen, was schön ist. Mhm. Und gleichzeitig hatten sie auch immer dieses Konzept dieser Kindness-Coins, so wird das irgendwie gerne bezeichnet. Also quasi du wirfst die richtigen Gesprächsoptionen rein und irgendwann verfallen sie dir. Und das fühlt sich immer so ein bisschen meh an. Hier ist es.
Weil das ist ein bisschen, was diese Dating-Coaches auch machen.
Ne? Ja, klar, genau. Und es ist hier schon so, dass, also gefühlt, dass du eigentlich immer, du brauchst, denke ich mal, nur die Herzchenoption auszuwählen, und das wird markiert dir, so verstetigst du deine Romanze mit dieser Figur. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist von wegen, dass es da echt so ein Ding ist von wegen, da ist so ein Challenge drin, irgendwie die richtigen Optionen auswählen, sondern du wählst einfach das Herzchen aus und die Leute sind mehr interessiert. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich fand Harding oder Börte dann irgendwie ganz, ganz toll. Ja. Und da ist es irgendwie so, ich habe jetzt ein paar Mal das Herzchen gedrückt und sie scheint irgendwie interessierter an Rook zu sein. Aber die eine Sache, die dieses Spiel interessant macht, die wir beide nicht gesehen haben, ist, ja, es dreht sich insofern um dich, dass wenn du genug Herzchen anklickst, dass es am Ende irgendwann eine Beziehung gibt. Mhm. Aber die Charaktere fangen auch untereinander was an. Mhm. Also quasi die Leute, die du nicht, also mit denen du nichts machst oder so, irgendwann fangen die einfach an, untereinander irgendwas anzumachen. Und dann gibt es so Pairings, die halt fest sind. Und das ist so, wenn du jetzt nicht, weiß nicht, wenn du jetzt nicht Taj anmachst die ganze Zeit,
das klingt auch schon wieder echt sehr
dann seltsam, ist dann wird Taj irgendwann zusammenkommen mit, nicht, vielleicht Nev. Ja. Vielleicht spannt Taj dir Nev aus.
What?
Aber du hast Taj nicht getroffen. Ja, genau. Also genau, die Romanzen, das finde ich total krass. 28 Stunden, kein Knutsch, niemand war nackt, kein Sex, Baldur's Gate 3, da geht's viel schneller, alle sind dauernd, alle sind horny, hier nicht. Ja. Hier ist, Das ist ein Slowburn, da muss man sich Zeit für nehmen.
Also ich bin wirklich sehr gespannt, was Nina dazu sagen wird.
Ja.
Trans sein. Das spielt zweimal eine Rolle im Spiel. Mhm. Das eine habe ich nicht gesehen, da kannst du gleich dran erzählen. Das andere ist mit dem Hauptcharakter und das passiert quasi nach dem Prolog. Und das ist jetzt ein Spoiler, aber vielleicht wollt ihr den hören. Da räumst du dein Zimmer ein und hältst so einen Spiegel in der Hand, dann guckst du da rein. Mhm. Und dann sollst du plötzlich entscheiden, ob dein Charakter trans ist oder nicht.
Das ist so eine Szene, die hat viele Leute aufgeregt. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, nicht verstanden, warum. Weil du kannst, also ja, es stimmt, das ist die Szene, wo du quasi festlegst im Spiel, du hast eine Trans-Identität und du möchtest auch, dass das eine Rolle spielt.
Ja.
Du legst das ja eigentlich auch schon vorher fest. Ein bisschen, indem du zum Beispiel, also ne, Dragon Age The Veilguard erlaubt dir, ein Pronomen auszuwählen. Ja, und du kannst auch zum Beispiel so kosmetisch Narben von einer Brust-OP dir, also Top-Surgery, dir irgendwie machen lassen. So. Ja. Und das ist ja, das wäre dann für dich irgendwie so ein Hinweis, von dem ich möchte, dass mein Charakter trans ist. Und dann hast du nochmal die Möglichkeit, das zu verstehen.
Aber ich fand das sozusagen komisch.
Ja.
also ich erwarte eigentlich, ich habe es nicht gesehen, aber ich erwarte, dass es irgendwo einen rechten Mob gibt, der sich überhaupt darüber aufregt, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt.
Oh, es gibt einen rechten Mob, der sich
natürlich. Mein Beef damit war wieder das sozusagen die Exposition, das Erzählen. Du kannst den Charakter mega genau, also du kannst bis hin zur Größe seiner Nase an dem Charakter sozusagen rumfuhrwerken und hast halt die Wahl aus Pronomen und Kombinationen aus Stimmen und Dingen sozusagen, die du kannst wirklich alles aussuchen. Und dann, weil es eben so ein langes Spiel ist, nach fünf Stunden und auch wieder, wie es erzählt ist. Ne, das ist sozusagen, das hat null Rolle gespielt. Und dann ist diese Szene mit dem Spiegel und der Charakter sagt das so, also die Option, die du hast, die klingt so, als ob der die ganze Zeit drüber nachdenken würde. Und das hat mich, da war für mich sofort die Immersion, also der eh schon sehr dünne Faden der Identifikation mit dem Charakter, der nicht so gut funktioniert hat, weil der so wirkt, als wüsste er alles und ich überhaupt nichts weiß. Und der Chef ist aber nicht Chef. Der war dann nochmal so, ach, das trägst du in dir rum, aber ich, der ich du sein soll, wusste davon noch gar nichts. Nein. Ja,
aber das heißt, du dachtest dann, dass dein Charakter trans ist? Oder?
Also einfach die Art und Weise, wie diese Option präsentiert wird. Die klingt so, als hätte er sich schon sehr lange damit beschäftigt.
Ah ja.
So, und für den Fall, dass ja, ne, wenn man also sagt, oh, der Charakter soll trans sein, dann ist es entweder komisch, weil er das anscheinend schon die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat und ich wusste es nicht, oder es ist komisch, weil er es in diesem Moment entscheidet. Er nimmt einen Spiegel in die Hand und denkt so, ah, fuck this shit, ich bin trans. Ich so, nein, was, also ich finde es total komisch erzählt. Das ist jetzt, ja so, und was mich wirklich interessieren würde, ist, wie das für jemand ist, der selber trans ist.
Ich glaube, viele, also das ist zumindest das, was ich irgendwie online so gesehen habe, viele Trans-Menschen freuen sich darüber, dass es diese Option gibt und wissen aber auch darüber, dass es diese Option gibt und freuen sich darauf.
Ja, genau, das, genau, ja. Mich würde nicht interessieren zu sagen, wie die Menschen es finden, dass es die Option gibt, weil da würde ich davon ausgehen, dass sozusagen sich selbst spielen, wenn ein Spiel das bietet, hat immer so einen Reiz, sondern die Art und Weise, wie es erzählt ist. Also ich suche jetzt wirklich eine sehr spitze Zielgruppe. Jemand, der trans ist, der das nicht vorher wusste und der in diesem Moment sozusagen geworfen wurde, wie der die erzählerische Qualität dieses Moments findet.
Okay, ja, meldet euch bei Markus. Ich würde gerne, ich weiß gar nicht, reden wir noch, wollen wir noch sehr, sehr lange über Dragon Age The Veilguard reden oder wollen wir zum, okay, dann würde ich nämlich so ein bisschen zu dem Dings kommen, was mir noch irgendwie ganz, ganz wichtig war. Und zwar, wir hatten bei der letzten Aufzeichnung hatten wir das beide schon ein bisschen gespielt und waren so, ja, so irgendwie 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden drin und waren so, das ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das Spiel, also ist das, wie geht das weiter? Weil ich hatte irgendwie diese ganzen, so bis zu diesen 13 Stunden oder was auch immer, immer noch nicht so ein richtiges Gefühl für dieses Spiel, weil es, es war am Anfang sehr, sehr linear und war so Mission nach Mission nach Mission nach Mission, keine Entscheidung, mach einfach weiter das Ding, was du machst und so. Und jetzt habe ich 26, 28 Stunden gespielt und habe jetzt langsam das Gefühl, ich weiß, worauf dieses Spiel hinaus will und was die Struktur ist. Und zwar, es gibt quasi einen ersten Akt. Du hast das Ende vom ersten Akt noch gar nicht gesehen.
Natürlich nicht. 13 Stunden ist ja nix.
Da kommt man so, also ich bin so nach, weiß nicht, 24, 25 Stunden zum Ende des ersten Akts gekommen. Und der erste Akt ist tatsächlich relativ linear. Der erste Akt ist wirklich, du triffst dein Team, du rekrutierst diese ganzen Leute, du machst ein paar Nebenquests und dann gibt es eine fantastische letzte erste Akt-Quest. Das ist so geil. Also ich habe das irgendwie spät abends gespielt und war dann so, boah, krass, es ist so gut. Es ist eine Belagerung von einer Festung, von Dämonen greifen die Festung an, du stürmst da durch, um einen Drachen zu besiegen und da gibt es einen gigantischen Kopf, der im Himmel schwebt von einer Elfengottheit und darunter starrt und dich beobachtet und es ist fantastisch gemacht, das ist unglaublich beeindruckend grafisch. Es gibt keine Entscheidung, die du da drin treffen könntest, es gibt eine, aber sie spielt keine Rolle. Aber es ist total geil gemacht. Und dann, nach diesem Finale, geht das in Anführungszeichen eigentliche Spiel los. Und zwar, du hast dein gesamtes Team und dann ist es so von wegen, okay, wir arbeiten jetzt darauf hin, die Bösen, die Elfengötter zu bezwingen, aber bevor wir das machen müssen, muss jeder von den Leuten im Team mit den unterschiedlichen persönlichen Problemen fertig werden, die er oder sie so hat. Mhm. Und dann ist es ein weniger lineares Spiel, nämlich sondern so ein Spiel, wo du ja eigentlich die ganze Zeit nur so Nebenquests machst, die zu tun haben mit den Charakteren. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz cool. So, weil dann ist das so, oh, mit wem möchte ich jetzt so rumhängen, wessen Probleme möchte ich lösen? Ah, Lucanis, lass uns nach Antiva fahren.
Schafft das Spiel es aber sozusagen auch einen Zeitdruck rauszunehmen, weil es bei ganz vielen dieser großen Rollenspiele ist es ja so, eigentlich geht die Welt in 5 Minuten runter, aber ich müsste noch die Kette meiner Großmutter aus der Bärenhöhle holen.
Doch, genau, das finde ich auch cool. Das passiert, dann sind die so, okay, das ist jetzt passiert, was auch immer da passiert ist. Wir müssen uns jetzt vorbereiten auf unsere nächste Konfrontation. Die wird irgendwann kommen, aber wir müssen jetzt erstmal uns um Dinge kümmern. Da gibt es diverse Probleme, da gibt es diverse persönliche Probleme, da gibt es Romanzen, die wir anfangen sollten, all diese Sachen. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das so ein bisschen mit dem Spiel versöhnt und auch mit einer Sache, die ich jetzt bis jetzt, finde ich, als eine große Schwäche ansehe, nämlich die Entscheidungsfreiheit. Und das ist echt etwas, was mich, also generell.
Zu wenig oder zu viel davon gibt es?
Zu wenig. Mhm. Also ja, du kannst dich entscheiden, wann du wohin gehst und ob du die Quest zuerst machst oder die Quest zuerst machst. Aber es bleibt, so wie ich das erlebt habe, relativ linear. Also auch zum Beispiel die Antwortoptionen. Mhm. Das finde ich enttäuschend. So, ja, du kannst ein lustiger Rook sein und irgendwie dauernd irgendwie Schmunzelantworten geben. Oder du kannst ein ernster Rook sein oder du kannst ein unterstützender Rook sein, aber es läuft aufs Gleiche hinaus. Mhm. Also quasi, wenn jemand sagt, ey, boah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, dann kannst du sagen, haha, na, wer weiß, ich weiß ja auch, sieht nicht so gut aus. Oder du kannst sagen, doch, wir schaffen das oder auf jeden Fall schaffen wir das. Und so, das ist dasselbe. Das ist dasselbe, nur in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ja. Das ist das Fürst-Pückler-Eis der Videospieler oder was auch immer. Okay. So, und das finde ich nervig. Und das finde ich, da hätte ich mir irgendwie mehr so Varianz, mehr Baldur's Gate gewünscht. Mhm. Aber ich bin ein bisschen versöhnt damit trotzdem.
Also für mich war das Spiel sozusagen wie so ein Disney-Film-Vergnügungspark-Ding. Mhm. Im Sinne von, das macht schon alles ganz Spaß, wenn man drin ist. Das hat jetzt aber nicht so eine mega krasse Tiefe.
Ja.
Und die Momente sind kitschig.
Ja.
Also da gibt es sozusagen auch so Disney-Herzberührmomente in den Gesprächen, aber die keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich kann das jetzt gar nicht inhaltlich begründen. Ich kann nun, also für mich ist das Ende von Dragon Age The Wailguard vorerst, wer weiß, was der nächste Winterurlaub bringt, vorerst sozusagen. Ich musste das ja dann aufhören, weil ich dann andere Spiele spielen musste. Und ich habe gar kein Verlangen, das weiterzuspielen. Mm. Also weißt du, mir ist klar, ich könnte das anfangen und hätte sicherlich bestimmt noch eine zweistellige Stundenanzahl an Spaß, die man da rausholen kann. Aber ich muss auch nicht.
Ja. Ja, bei mir ist es halt anders. Also ich bin halt so ein Fan von BioWare und von den Dragon Age Sachen. Und das heißt, das hat bei mir schon so ein, wie nennt man das? Ein Brett im Herzen, ein Stein auf dem Brett.
Stein im Brett. Aber das brauchst halt. Es ist halt nicht in sich ein großartiges Spiel.
Nee. Aber es ist gefällig.
Gefällig? Ja, das stimmt. Gefällig. Ja.
Es ist wie so ein schöner Hauswein.
Ja.
Ja, und ich glaube, ich werde dabei bleiben, weil ich inzwischen einfach tatsächlich ein bisschen die Charaktere toll finde.
Wir sind sehr gespannt.
No.
Aber jetzt müssen wir erstmal eine Prinzessin schlachten.
Gut.
You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world.
Slay the Princess.
Mhm.
Müssen wir im Prinzip mit einem Disclosure anfangen.
Auf jeden Fall.
Weil das ist ein Spiel, das wäre uns vielleicht gar nicht begegnet, also möglicherweise doch, aber man weiß es ja nicht so genau, wenn nicht Iris, deine Freundin, Hauptlektorin.
Ja, sie ist eine der Leute, die die Übersetzung, für die Übersetzung verantwortlich waren. Also sie hat das Spiel lektoriert. Ich kannte es auch vorher. Und schon vorher hatte uns unser guter Freund Mapp darauf aufmerksam gemacht, dass wir mal über dieses Spiel sprechen sollten.
Mhm.
Aber dann habe ich es nie gemacht. Und dann hat angefangen, Iris daran zu arbeiten. Und dann kam jetzt quasi der Pristine Cut, also quasi nochmal so eine erweiterte Fassung raus.
Ja.
Und hat da lange dran gearbeitet. Und jetzt ist es raus und ich habe es gespielt und ich mag es sehr. Aber ich bin quasi, also ich kenne da Leute, die daran gearbeitet haben, sozusagen.
Mhm, genau. Ich habe es mir kurz angeguckt, es ist eine Visual Novel,
ja.
Das muss man wissen. Also was heißt das? Das heißt, es gibt, es sieht aus wie mit Bleistift gezeichnete Bilder und eine Erzählerstimme oder viele Stimmen, die die Geschichte erzählen und Dialogoptionen, die man auswählt, die dann die Geschichte irgendwie, habe ich das Gefühl, vielleicht gar nicht so viel verändern. Okay, ich hab nur einen Durchlauf gesehen und sozusagen, da hat jemand sehr extreme Antworten ausgewählt, die und dann sind immer Dinge passiert, die auf mich den Eindruck machten, aha, die wären wahrscheinlich auch passiert, wenn man die anderen Antworten
hat. Ja, okay.
Man weiß es nicht so genau. So, das ist das. Und die Grund, also die Grundgeschichte ist, was wir gerade gehört haben, irgendwo ist eine Prinzessin und die soll man umbringen.
Genau.
Und das ist literally alles, was man weiß am Anfang.
Genau, du bist der Held und du musst die Prinzessin erschlagen. Und die Prinzessin ist im Keller einer Hütte. Und das Spiel fängt immer so an, du bist quasi der Held, eine Erzählerstimme sagt dir, dass du die Prinzessin erschlagen musst, sonst geht die Welt unter und du gehst zur Hütte und da liegt ein Messer in der Hütte und dann ist der Erzähler, ja, nimm das Messer und geh runter zur Prinzessin und erschlag die Prinzessin. Und dann gehst du runter in den Keller und kannst die Prinzessin erschlagen oder eben auch nicht oder eben auch andere Dinge machen. Und das ist so die Grundprämisse dieses Spiels. Und
aber das ist nicht meine Frage, ohne jetzt zu sagen, die konkrete Situation, kannst du andere Dinge machen oder passiert eh immer dasselbe am Ende eines Kapitels?
Du kannst sehr viele unterschiedliche Dinge machen.
Aber ändern die was am Ausgang des Kapitels?
Ja.
Okay.
Ja, das Spiel, also das ist natürlich so eine Sache von, also ich finde es super, ich finde es sehr, sehr super und ich finde es cool, wenn man da reingeht, ohne irgendwas zu wissen.
Okay, dann hören wir einfach auf, drüber zu reden.
Perfekt. Aber aber wenn man quasi, also es ist alles ein Spoiler und ich spoilere jetzt irgendwie nicht mega viel, aber so ein bisschen vom Anfang und wenn man das nicht möchte, dann skippt halt irgendwo hin.
Zum Kommentare kommentieren.
Genau. Okay, aber die Idee ist, genau, du gehst da runter und dann ist da diese Prinzessin. Das ist wirklich eine Prinzessin und die ist da angekettet und du stehst quasi vor der Wahl, sie umzubringen oder nicht oder mit ihr zu reden. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, passieren unterschiedliche Dinge. Ich kann jetzt zum Beispiel erzählen, was mir passiert ist. Mhm. Ich bin runtergegangen mit dem Messer, weil ich dachte, ja, Messer haben ist besser als Messer nicht haben. Mhm. Und dann bin ich runtergegangen und die Prinzessin klang schon so ein bisschen creepy. Mhm. Und dann
aber ich meine, du hattest ein Messer dabei.
Dann habe ich angefangen, mit ihr zu reden, weil ich war dann natürlich so okay, aber was ist denn so dein Deal? So.
Ja.
Und dann redet man so ein bisschen mit der Prinzessin. Ist übrigens alles vertont und
auf Englisch aber
nur. Auf Englisch aber nur. Es gibt, deutsche, wie gesagt, eine deutsche Übersetzung, Untertitel und alles. Und dann hat die Prinzessin mich aber überzeugt, dass ich sie vielleicht nicht umbringen sollte. Dann war der Erzähler total sauer auf mich und war so, boah, jetzt bring die Prinzessin um. Und ich war so, ich glaube nicht. Und dann ist die Frage, okay, ja, wie kriegt man die Prinzessin frei? Dann ist sie irgendwann so, ja, schneid mir den Arm ab, schneid mir die Hand ab. Und dann bin ich so, okay.
Wow.
Und dann kann man ihr die Hand abschneiden. Und dann war ich so, okay, dann lass uns zusammen aus dieser Hütte gehen, Prinzessin, weil ich will dich ja nicht umbringen. Und was dann passiert ist, der Erzähler übernimmt plötzlich die Kontrolle über meinen Körper und ist so, nee, wir bringen jetzt die Prinzessin um. Und dann kann man, dann ist es total cool dargestellt, weil dann ist quasi die ganze, also dann gibt es ganz, ganz viele Dialogoptionen, die alle sind, ersticht die Prinzessin oder erschlag die Prinzessin, erschlag die Prinzessin. Außer vielleicht gibt es was anderes, was man machen könnte, aber das habe ich da nicht gewusst. Habe die Prinzessin angefangen zu erschlagen. Die Prinzessin entwickelt plötzlich übernatürliche Fähigkeiten und
jetzt bin ich eben doch skeptisch, ob es verschiedene Dinge gibt, ne?
Bricht mir alle Knochen.
Und dann stirbst du.
Dann sterbe ich.
Genau, weil was ich nämlich gesagt habe, ist sozusagen der Verlauf auch Dolch nehmen, runtergehen, mit der Prinzessin reden und dann irgendwann noch selbst zum Entschluss kommen, nee, das ist eigentlich doch besser, wenn man sie umbringt.
Mhm.
Und dann passiert exakt dasselbe. Mhm. Mein Verdacht ist also, das Kapitel 1 endet mit du stirbst.
Nicht immer. Nicht immer und nicht und nicht unbedingt. Und naja, und dann gibt es quasi einen Cut. Ja. Ne? Man stirbt, also man meistens stirbt man am Ende vom ersten Kapitel. Meistens stirbt man in diesem Spiel. Und dann gibt es einen Cut, ein zweites Kapitel beginnt. Und man fängt an, und das ist so ein bisschen Déjà-vu, man ist wieder da, wo man vorher war, man geht wieder in die Hütte zurück und dann hat sich aber die Welt verändert. Und die Welt, die sich verändert, und das ist das total Geniale an diesem Spiel, verändert sich so je nachdem, wie du dich entschieden hast. Und dann gibt es eine neue Prinzessin, oder beziehungsweise ist es immer noch die Prinzessin, aber sie ist...
Die Aufgabe ist immer noch mal dieselbe.
Die Aufgabe ist dieselbe, aber die Prinzessin ist anders. Und das, wie anders sie ist, das basiert auf den Entscheidungen, die du getroffen hast. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Prinzessinnen, die man treffen kann. Ja. Und das ist aber eigentlich nur erst der Anfang des Spiels, dann öffnet sich das nochmal mehr und dann gibt es nochmal einen, ich weiß nicht, kosmischen Horror und Geschichten über Vergeben, über Gewalt, über Wut, über ganz, ganz viele Emotionen und das ist krass gut geschrieben.
Okay. Ich hatte eh den Verdacht, dass es irgend so ein Ding irgendwie It's Inside Your Head am Ende ist oder sowas oder es geht um, weiß der Geier was. Ich habe das interessanterweise nur gesehen, weil ich hatte eine What a Week, Captain It's Tuesday Woche und habe aber kurz sozusagen Let's Play angeguckt und Two in Two Indies, liebe Grüße, und hatte Lust, sozusagen mal Dialogoptionen auszuprobieren. Aber das ist alles, was ich dazu sagen kann. Das Einzige, was ich jetzt Iris eigentlich gerne fragen würde, ist, wie viel Freiheit man beim Übersetzen hat. Nur um das zu sagen, also ich hoffe, sie verzeiht mir, wenn ich das sage, aber für mich wirken manche Dinge sozusagen ein bisschen steif. Dann habe ich so versucht rauszufinden, woran das liegt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das liegt daran, dass die gut übersetzt sind. Also ich weiß nicht sozusagen, wie schwierig übersetzen ist, sozusagen, dass sie sehr gut übersetzt sind, aber vielleicht einen Rewrite gebraucht hätten. Weil in dem Spiel wird so viel mit Worten gemacht, ne? Also der Erzähler in deinem Kopf und dann der Held in deinem Kopf und dann der Gebrochene in deinem Kopf und die Prinzessin, die auch mit Worten Dinge tut. Genau, habe ich mich gefragt.
Es ist, also, ja, ich habe es so ein bisschen mitbekommen, aber es war echt so eine ziemliche Mammutaufgabe.
Das glaube ich. Das ist ja mega krass.
Es ist sehr, sehr. Also ein Spiel mit sehr, sehr vielen Worten, das zum größten Teil aus Worten besteht. Und da gab es dann auch sehr, sehr viele, also quasi so die, also sehr viel Intention hinter der Art, wie Dinge klingen und wie dann Dinge anders klingen. Weil es verändert sich auch so die Sprache und der Ton und sowas. Und es gibt unterschiedliche Stimmen, die unterschiedlich sprechen und so. Also quasi dann, am Anfang ist es sehr, sehr förmlich, weil es gibt dann diesen Erzähler und den Helden. Und dann gibt es später so andere Stimmen und so weiter und so fort. Also es ist ziemlich funky. Also ich fand es richtig, richtig gut. Es ist ein krasses Horrorspiel auch so.
Ist auch sehr, also das mag man gar nicht vermuten, wenn man hört Visual Novel mit Bleistiftzeichnung, ist es fucking blutig. Also das ist schon Body Horror in einer gewissen
Art. Es gibt da so krasse Szenen, es ist krass. Und es gibt auch total schöne Szenen. Also quasi so die Breite an, es ist grausam, brutal, schrecklich zu, das ist schön, das ist was fürs Herz, das ist was richtig Schönes.
Das Spiel klingt für mich ja sozusagen nach einer Visual Novel, die man häufiger lesen will, sozusagen, wie lange dauert denn ein Durchlauf, weißt du das?
Ich habe das Ende des Spiels nach 5-6 Stunden gesehen und habe dann aber nicht alles gesehen.
Nee, genau.
Aber man muss nicht alles sehen. Man muss nicht, man kann dann aber noch einen neuen Durchgang beginnen.
Nee, ich wollte gerade sagen, meine These wäre ja, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dass es verschiedene, dann würde man das ja vielleicht nochmal machen wollen, um zu gucken, was noch passiert.
Ja. Man kann das, ich finde, das ist etwas, was man gut, also man kann es gut durchspielen und dann ist es etwas, was man gut machen kann, um dann noch unterschiedliche Momente zu sehen. Also das ist irgendwie ganz, ganz durchlässig. Also ich war sehr davon eingenommen. Und es ist auch so ein bisschen eines von so Überraschungshits des Jahres. Also es hatte schon vorher, vor diesem Prestige, oder vielleicht war es auch letztes Jahr. Also es hatte vor auch schon, ich glaube letztes Jahr ist es rausgekommen. Ja. Ich hatte quasi auch schon vor diesem Pristine-Cut, der jetzt gekommen ist, irgendwie viel, viel Hype und irgendwie so viel so Überraschungsding. Was interessant ist, wir hatten sie in dieser Folge schon erwähnt, Nina Kiel, hatte uns mal vor einer Weile über Scarlet Hollow erzählt.
Ja.
Ein Visual Novel, das sie liebt. Und das ist auch von denselben Entwicklern. Also Black Tabby Games.
Erkennt man nicht auf den ersten Blick. Also, weiß nicht, als Fan, ich habe Scarlet Hollow ein bisschen gespielt. Das hat ja so was sehr Exploratives, weil man da so ein Haus, glaube ich, entdeckt. Oh Gott, ist schon ein bisschen her. Hätte ich nicht in dieselbe Kiste geworfen.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Soll man das, also unbedingt Empfehlung von dir quasi.
Also ja, ich bin sehr befangen, aber ich empfehle es auch unbedingt. Ich finde es ein tolles Spiel.
Okay, so, weil wir ja im November sind, geht es natürlich jetzt los mit irgendwie Spiel des Jahres. Ich habe von der Liste, über die wir gleich reden würden, und das ist sagen, also Spiel des Jahres wird jetzt von 1001 Menschen, Institutionen, was auch immer ernannt. Es gibt jetzt die Game Awards.
Gibt es seit einer Weile, ja.
Also die Game Awards gibt es seit einer Weile. Was ich meine ist sozusagen, jetzt ist die Liste für die diesjährigen Game Awards, also ja, die Nominierung sozusagen rausgekommen. Ich mag diese Show überhaupt nicht. Ich finde die ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, das ist die große Jeff Keighley Show und die große Kojima kommt auch immer wieder vorbei. Ja, es ist wie die Oscars,
aber einfach nicht geil.
Aber einfach nicht geil und 80% davon ist Werbung für neue Spiele, die noch nicht rausgekommen sind. Es ist ein bisschen weird.
Das ist, ja. Und das Erste, wie ich überhaupt davon gehört habe, dass es das gibt, war, weil der Typ, der Balatro gemacht hat, ist in jeder fucking Kategorie nominiert. Und der hat irgendwo, ich weiß nicht, wo machst du Don Blue Sky, was auch immer. Also irgendwo habe ich einen Post von ihm gesehen, dass er so krass sich freut, dass er jetzt so überall nominiert ist.
Ja, aber
Balatro ist ein Kartenspiel, das Dennis sehr viel gespielt hat.
Ja.
Und das ich bisher heute noch nicht gesehen habe.
Wow, okay. Du solltest das machen. Das ist cool. Aber okay, ich möchte nur kurz, also ich habe mir diese, lass uns einfach kurz durch diese Nominierung gehen, weil ich finde es wild. Basierend auf unserem Podcast, den wir machen, finde ich es finde ich es einfach sehr, sehr witzig. Okay, Spiel des Jahres. Die Nominierten für das Spiel des Jahres. Ich lese vor.
Ja, bitte.
Astrobot.
Ja.
Haben wir das gespielt?
Nein.
Balatro.
Ja.
Ja, kinda. Black Myth Wukong.
Nein.
Nein. Elden Ring. Shadow of the Erdtree.
Nein.
Nein. Final Fantasy VII Rebirth.
Nein.
Wirklich nicht? Ich dachte, du hättest das gespielt.
Den ersten Teil, aber das ist ja nicht passiert. Das ist der zweite.
Das ist der zweite.
Ja, genau, nein.
Und Metaphor Refantasio.
Das ist doch jetzt gerade rausgekommen.
Das ist jetzt gerade rausgekommen.
Nein. Das ist doch das Persona.
Ja, ich hab eine Stunde davon gespielt. Ja. Ich würde gerne weiterspielen. Aber okay. Okay, dann geht's weiter. Beste Game Direction.
Das sind dieselben Spiele.
Es sind dieselben Spiele. Best Ongoing Spiel. Destiny 2. Keine Ahnung. Diablo 4. Ich hab mir wieder ein bisschen Diablo angefangen. Okay. Aber hat auch wieder schnell aufgehört. Final Fantasy 14.
Das ist total lustig. Ich habe diese Liste gesehen. Fortnite steht da noch und Helldivers 2.
Helldivers 2.
Das Lustige ist, da steht der Diablo 4 drin, was ich gespielt habe, und Helldivers 2. Und ich war sofort, ich habe Diablo 4 völlig gestrichen in meinem Kopf anscheinend. Weil ich habe die Liste gesehen und dachte so, Helldivers 2, endlich ein Spiel, das ich kenne.
Ja.
Das ist schon alles so witzig.
Okay, beste Art Direction. Genauso wie bestes Spiel, aber Neva kommt hinzu. Das haben wir besprochen.
Ohne Balatro. Hier ist Balatro nicht drin.
Hier ist Balatro nicht dabei.
Stattdessen Neva.
Neva. Ja. Das beste Mobile Game, soll man es überhaupt sagen? Okay, es ist AFK Journey, Balatro.
Ja. Ja.
Wuthering Waves, kenne ich nicht. Zenless Zone Zero, das ist Genshin Impact, aber es ist Science Fiction. Und Pokémon TCG Pocket, also Pokémon-Sammelkartenspiel.
Ja.
Okay,
Best Narrative ist sozusagen wieder ähnliche Liste, ist aber noch Senua's Saga Hellblade 2. Das war der Moment, wo ich so dachte, so, ich kann diesen Award nicht ernst nehmen. Weil Hellblade 2 hatte keine geile Geschichte.
Ja.
Das war eine okaye Geschichte.
Ja.
Das war was man spielen kann. Aber das war so weit davon entfernt.
Ja.
Game of the Year Narrative zu sein. Und da steht nicht Baldur's Gate.
Das ist ja letztes Jahr.
Na und? Ich meine, hallo, nichts dieser Sachen, was da, also, und vor allen Dingen auch, da steht Final Fantasy VII Rebirth und Silent Hill 2. Ja. Also okay, bei Final Fantasy haben sie in der Geschichte sozusagen schon noch geschraubt, aber.
Es steht aber auch Like a Dragon Infinite Wealth drin, das ist sehr, sehr cool.
Aber auch nicht beste Geschichte.
Naja, es ist schon eine ziemlich gute Geschichte.
Ja, aber ist es die beste Geschichte des Jahres?
Vielleicht, oder vielleicht wird es Metaphor Refantasio.
Man weiß es nicht so genau.
Das ist
schon alles wirklich sehr, 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 sehr.
Ich finde noch interessant bei den Nominierungen Bestes Independent Game.
Ja.
Weil ich dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist das etwas, wo wir mehr mit anfangen können.
Und,
Animal Well, haben wir drüber gesprochen. Merkwürdiges Spiel. Balatro, sollten wir vielleicht mal drüber sprechen. Ein gutes Spiel. Lorelei and the Laser Eyes. Haben wir nicht gespielt. Haben wir einfach ausgelassen.
Ja.
Neva, haben wir tatsächlich drüber gesprochen.
Ja.
Und UFO 50, Haben wir tatsächlich drüber gesprochen.
Stimmt.
Ja.
Aber weißt du, andererseits.
Ja.
Andererseits finde ich, also sagt das, dass wir sehr Indie sind, weil sozusagen eigentlich nichts, also fast nichts, was wir gesprochen haben, da ist. Warum ist da, und wenn ich jetzt hier so reingucke, ja, ich scrolle gerade sozusagen indiefresse.org runter.
Ja.
Was ist mit SteamWorld Heist 2?
Ist da nicht dabei.
Was ist mit Tactical Breach Wizards?
Ist nicht dabei. Das finde ich sehr, sehr gemein.
Was ist mit Vampire Therapist?
Ist noch nicht dabei.
Was ist mit Still Wakes the Deep?
Nicht dabei.
Was ist mit Gancho?
Nicht dabei. Wo ist Gancho?
Was machen die da?
Ja,
Aber
sie haben eine Kategorie Bestes Debüt-Indie-Spiel. Und da ist auch dabei Pacific Drive, wo wir drüber gesprochen haben. Was mit dem Auto? Ja, Auto.
Ah, ja.
Ja, und The Plucky Squire ist auch dabei. Der kühne Knappe, sorry.
Na, immerhin.
Ja.
Na, immer. Genau. Aber wirklich, ich kann es nicht ernst nehmen.
Es ist wirklich.
Das ist so weit weg von meiner Erlebenswelt.
Ja. Weißt und Indica ist dabei. Bei
Indica war
Games for Impact. Ah, das, okay. Das lustige Nonnenspiel. Ja.
Wobei das auch kein. Weißt du, also dieses ganze Ding, das ist so ein bisschen wie. Stell dir vor. Ich weiß nicht, ich kenne unseren Musikgeschmack gar nicht. Also. Ich mag irgendwie so elektronische Musik, so ein bisschen Pop und auch so ein bisschen Metal und deutschen Hip-Hop, also den Studenten-Hip-Hop, also Fettoni, Edgar Wasserga. Ja. So. Und so diesen Musikgeschmack im Ohr. Und dann sagt jemand, pass mal auf, jetzt die Musik des Jahres.
Mhm.
Und dann sind da zum großen Teil so Andrea Berg, Helene Fischer und so. Und du denkst so, also, und ich finde das nicht schlimm, dass es so eine Liste gibt, aber die nehmen ja für sich in Anspruch, die Game Awards zu sein.
Ja.
Nein. Not my Game Awards.
Not my Game Awards. Not my Game Awards. No. Ja, es gibt da in den allerletzten Mini-Kategorien gibt es dann noch so ein paar Sachen, die wir auch tatsächlich gespielt haben. Aber das zählt nicht.
Nein.
Das zählt nicht. Und wir brauchen die Indie-Fresse Awards.
Ja, stimmt. Wow. Nächstes Ziel. 1000 Euro im Monat.
Ja,
die Indie-Fresse Awards.
Ja, da 3D-drucken wir auch irgendwas.
Aber hallo, natürlich. Also,
gibt es eine Preisverleihung?
Ja. Ich fände das eigentlich geil.
Oh, ja,
okay. Sollen wir das ausgeben?
Mhm.
Wenn wir das nächste Ziel wäre, und dann würden wir im Computerspielemuseum hier in Berlin fragen, ob wir das da machen können. Dann würden wir die Indie-Fresse-Awards des Jahres vergeben.
Ja, ja. Super.
Sollen wir das machen?
Ja, das machen wir.
Okay, geil. Okay. So, Kommentare kommentieren. Also an dieser Stelle Entschuldigung, liebe HörerInnen, falls ihr die Standardlänge gewohnt seid, das ist heute ein bisschen länger.
Mhm.
Sollen wir das noch machen?
Ja.
Okay.
Natürlich.
Okay, also. Wir hatten eine Hausaufgabe gegeben. Die Hausaufgabe war, ihr habt beim Steady-Ziel, das habt ihr geknackt.
Mhm.
Und jetzt, also gibt es noch eine Bonusfolge dieses Jahr.
Mhm.
Und die Frage, wohin damit?
Mhm.
Also brauchst irgendwie mehrere Feeds, zum Beispiel klassisch in die Fresse, Bonusfolgen und ein Feed, wo alles zusammen sind oder einfach alles in eins werfen. Wir haben nur Wortmeldungen erhalten von
alles
Leuten,
zusammen.
Die sagen, einfach alles zusammen eins. Es haben sich auch stille HörerInnen gemeldet, das fand ich sehr schön, also weil es gibt ja viele von euch, die uns hören, aber nie mit uns schreiben und so, which is fine. Ja?
Mhm.
Ich habe trotzdem immer so ein bisschen Sorge, also wenn wir das so machen, wie es die Leute wollen, die mit uns reden, dann haben wir von ziemlich vielen Leuten nicht gehört. Deswegen, also von dem, was ich bis jetzt sozusagen so wahrgenommen habe, würde ich sagen, für euch ist völlig okay, wenn wir das einfach in das Feed reinwerfen und wenn ihr die Bonusfolge nicht haben wollt, dann skippt ihr die einfach.
Ja.
So, das ist das, was ich genommen habe, von dem, was ich gehört habe. Und deswegen würde ich jetzt aber nochmal aufrufen wollen, für den Fall, dass das jemandem nicht passt. Das auch, ne, aber verstehst du unser Problem? Weil wir haben ja sozusagen, also wir haben so, wenn wir es positiv schätzen, so 1000 Hörer pro Folge. Und wir haben jetzt 10 Antworten oder 20 oder sowas. Und die waren alle unisono. Und da kann man sich natürlich einfach machen und sagen so, machen wir einfach so.
Ja.
Aber mich würde schon interessieren, wenn es jemanden gibt, der es nicht braucht, weil das Ding ist ja, und das führt uns dann ein kleines bisschen sogar schon zum nächsten Thema, Es wird ja einen Sammelfeed geben. Hm? Die Frage ist, braucht jemand einen anderen? Mhm. Also gibt es jemanden, der sagt, ich sterbe, wenn ihr mir
so. Ich glaube, vielleicht kommt das auch auf die Bonusfolgen an. Oder auf die häufig, ja, ich weiß nicht.
Maybe, aber ich wollte nur sozusagen ermuntern, also das ist ein unlösbares Problem. Ne? Mhm. Ihr wollt nur hören und nichts sagen, aber wir können euch nicht hören, wenn ihr nichts sagt. Also ja. falls es anders wollt, sagt uns. Ansonsten planen wir erstmal die Bonusfolge und planen erstmal, die einfach in den Feed zu werfen. Dann können wir vielleicht auch dann nochmal reden. Aber meldet euch, wenn ihr es anders haben wollt. Ja. Zweiten Kommentare. Es ging wirklich hoch her, weil wir über Drover gesprochen haben und auch in einem Stream drüber gesprochen haben und ich ja beklagt habe, dass ich es so unübersichtlich finde und gewagt habe zu sagen, dass eine Minimap eine gute Idee wäre.
Ja.
Und dann sind verschiedene Dinge passiert. Das eine ist zum Beispiel, dass Minimap, ich dachte, das ist eine feste Vokabel, ist es aber anscheinend nicht. Viele haben, glaube ich, ist mein Verdacht, verwechselt Minimap mit überall sind Questmarker. Was ich mit Minimap meine, ist oft in der Bildschirmecke gibt es sozusagen so eine landkartenähnliche Draufsicht des Ortes, wo der Charakter gerade ist und das erleichtert halt die Orientierung.
Ja. So.
Und viele haben meinen Wunsch, dass es so etwas gäbe, immer gleichzeitig sozusagen verstanden als da muss es
alles muss markiert sein.
Alles muss markiert sein. Es muss eine worldwide Map geben und so weiter und so fort. Fände ich auch geil. Not gonna lie. Aber nicht, was ich sozusagen im konkreten Punkt meinte, wenn ich nach einer Minimap frage.
Ja, ja, ja.
Und was mir auch wieder aufgefallen ist, die Vehemenz, mit der diese Idee verteidigt wird, dass es das nicht geben soll. Und das finde ich total spannend. Und mein Interesse übrigens wäre, vielleicht machen wir mal die Bonusfolge, indem wir mal ausführlich über sozusagen wo fängt Barrierefreiheit an und wo hört Bequemlichkeit der Spielenden auf? Dann können wir darauf verweisen, ne? Weil das wird ja immer so mega komplex schnell, wenn man
das finde ich spannend. Ich finde, also ich bin da ja auch jemand, der.
Du leidest auch gerne.
Ich leide auch gerne und ich bin da bei allen Leuten, die sich über dich aufregen, dass du eine Minimap willst. Nein, Quatsch. Also ich verstehe den Wunsch.
Ich möchte, bevor das in die falschen Rahmen kommt, sagen, es gab nicht Aufregung, es gab keinen Shit, sondern sozusagen, es gab Diskussionen und die waren sozusagen, ich sage jetzt nicht vehement, sondern ich sage mal dynamisch, aber es war immer fröhlich.
Ja. Also genau, und ich bin auch so jemand, der inzwischen total cool findet, wenn es eben diese Funktion nicht gibt, wenn alles so ein bisschen reduziert ist, wenn ich mich selber zurechtfinden muss und so weiter und so fort. Das finde ich toll. Und gleichzeitig finde ich aber den Punkt, den du machst, von wegen, naja, es ist aber quasi für die Zugänglichkeit irgendwie was Schönes und vielleicht möchte ich das nicht und kann man das nicht als Option anbauen? Kann man das nicht einfach als Ding, ich möchte das, genauso wie ich möchte aber nicht, dass die Gegner mich umprügeln und so weiter und so. Weil das ist inzwischen mehr verbreitet, ne, dass man sagt, ich möchte die Kampfschwierigkeit, möchte ich ganz, 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 ganz weit runterstellen. Ja. Da gab es ja auch vor Jahren irgendwie riesen Aufregung darüber, als irgendwie übrigens auch BioWare und irgendwie, ich glaube auch Dragon Age war so ein Dings, wo Mass Effect, wo dann irgendwie eine Designerin mal gesagt hat, ich fände es eigentlich ganz geil, wenn es so einen Story-Modus gäbe, wo es nur Story und nicht Kampf. Und dann waren Leute so, boah, das geht gar nicht. Und heute ist es so, ja, voll. Klar, warum nicht? Und aber bei solchen Funktionen wie Minimap und sowas ist es wiederum, also bei einigen Spielen gibt es das, aber jetzt nicht unbedingt bei allen.
Ja, genau. Und das fand ich auch. Ja, und ich finde das tatsächlich sagen, diesem Impuls würde ich in der Bonusfolge auch nochmal nachgehen wollen. Nämlich dieses Warum, wenn es das gibt, warum das sozusagen abgesang ist. Ja. Ne? Also MXK, der gesagt hat, er will nicht in jeder Folge auftauchen, sorry. Mit dem hatte ich auch sozusagen so ein längeres Gespräch auf Mastodon, und da hatte ich das Gefühl sozusagen, die Tatsache, dass es das gäbe, auch optional zuschaltbar, nimmt was von dem Spiel weg. Und das finde ich einen total interessanten Impuls, ich höre das, ich nehme das wahr, aber ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum es schlimm ist, wenn da eine Rampe neben der Treppe ist.
Ich glaube, ich weiß nicht, müssen wir irgendwie ausführlich mal drüber sprechen, weil es ist für mich irgendwie auch so gefühlt bin ich da auch bei bei MXK erstmal und bin so, naja, aber die Entwicklerinnen, ne, die sagen, so muss das sein und das ist unsere Vision und dann bin ich so, dann ist auch, ne, dann ist auch okay und dann gleichzeitig so, aber vielleicht auch nicht, also, ne, also ich fände da nochmal interessant, vielleicht laden wir da eine Person ein, die sich auch mit Accessibility in Games befasst, vielleicht auch wissenschaftlich.
Ich weiß gar nicht, ob es Accessibility ist oder halt doch eine andere Diskussion, aber genau, das könnte man auch da rausfinden. Lustiger Funfact und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich doch etwas Kleines mitgebracht habe aus Magdeburg für genau das hier.
Okay.
Und zwar diesen O-Ton.
Wirklich das, was wir jetzt angehen, auch mit der Community viel zu reden, viel zu gucken, was ist es denn überhaupt? Und auch mit anderen Game-Designern auch zu reden und andere Spiele auch anzugucken, wie die das halt lösen. Und das ist jetzt der spannende Part, der jetzt kommt.
Okay, mein Vorschlag, wenn es keine Minimap und kein Questmarker sein soll, ist, es gibt ein optionales Pad, das immer in die Richtung läuft, wo man hin muss.
Das finde ich auch interessant als Idee erstmal. So finde ich auf jeden Fall besser als ein Questmarker. Ist auch noch ein bisschen übertrieben, aber ich finde es besser schon mal. Ne?
Heißt also, einerseits habe ich rausgefunden, es wird keine Minimap in Droma geben. Aber andererseits, vielleicht wird es irgendwas geben, was, was mein Leben vielleicht irgendwie einfacher macht. Das fand ich ganz schön. Und ich fand auch sehr sozusagen interessant, Chris und Johannes dabei zuzugucken, wie die auf dem Sofa sitzen und von mir interviewt werden und dann sich aber so geduldig auch anhören müssen, warum es jetzt doch eine Minimap geben muss. Das war schön. Aber wir sind da echt sehr, sehr entspannt gewesen. Es war eine sehr lustige Situation.
Okay. Wir hatten dann noch einen Kommentar von ganz anderes Thema. Playstar hatte kommentiert und nochmal meine Verwirrung der Black Ops-Spiele aufgeklärt.
Warum sechs?
Es sind tatsächlich sechs. Ich war so, es gibt Black Ops im Vietnamkrieg, Black Ops in den 80ern und jetzt Black Ops in den 90ern. Aber es gibt dazwischen auch noch drei andere Black Ops, die rausgekommen sind, weil jedes Jahr ein fucking Call of Duty rauskommt, die komische Sachen machen. Und manchmal sind Black Ops in der Zukunft, manchmal ist Black Ops in der Vergangenheit und manchmal ist Black Ops Multiplayer-Spiel.
Genau, und wenn ihr es wissen wollt, wir verlinken, das ist ein Kommentar im Indie-Fresse-Blog, wir verlinken es euch nochmal, dann könnt ihr euch sozusagen genau in die Geschichte der Black Ops hinterlesen. Außerdem, Zelda versus Zelda.
Mhm.
Interessant. Das ist tatsächlich sozusagen so, wie es zwischen uns auch war, ne?
Mhm.
Nämlich, das liegt vor allen Dingen daran, wie man es als Kind gesagt hat.
Mhm.
So, die einen sind halt so, die anderen sind so aufgewachsen. Das ist sozusagen, das ist die normale Aussprache für die meisten Leute. Was außerdem passiert ist, Peter hat uns das gefragt, weil eines seiner Kinder gefragt hatte, warum ich das so komisch ausspreche. Und jetzt hat er die Folge vorgespielt, wo wir wieder drüber gesprochen haben. Und jetzt ist das andere Kind von ihm auch in die Fresse Hörer. Ich weiß nicht.
Okay, wow, fantastisch. Und das ist der Growth Hack. Zelda. Oder Zelda, okay.
Genau.
Super.
Und er fürchtet sich, wenn ich es richtig verstanden habe, fürchtet sich vor den Kosten, die durch den Erwerb von weiteren Computerspielen.
Geil.
Ja, gut.
Wundervoll. So. Okay. Und dann ansonsten wollte ich noch einen Shoutout zu Molly geben. Der Molly auf Mastodon at kiff.rocks, der hatte geschrieben, hat uns darauf hingewiesen, dass es eine Fallout New Vegas Ultimate Edition auf GOG gibt. Und man das jetzt auch auf modernen Rechnern spielen kann vernünftig. Und vielleicht, wenn ich gewartet hätte, müsste ich nicht 4 Stunden lang Fallout New Vegas patchen, um es zu spielen. Aber wiederum, ich glaube, das Patchen, das 4 Stunden lange Patchen von Fallout New Vegas ist auch eine Erfahrung, die man gemacht haben sollte vielleicht.
Wie gesagt, manche mögen Schmerz.
Und auch noch ein Shoutout an Matej, der auf Blue Sky
bester Post.
Der sich darüber gefreut hat, dass wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, im Wissen, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird, aber noch unwissend, dass am selben Tag die deutsche Regierung kollabieren wird.
Ich bin ja großer Mastodon-Fan.
Ja.
Aber ich habe dann geschrieben, also falls ich doch mal auf Blue Sky sozusagen permanent aufschlagen wollte, dann vor allen Dingen wegen Matthäus Post.
Ja, ich fand das wirklich eine wilde Woche, vor allem, weil ich dann in der Woche auch mehrfach Interviews hatte mit Menschen in den USA, die dann natürlich irgendwie geknickt waren, ob der Ergebnisse, und die ich gefragt habe, hey, hast du eigentlich mitbekommen, dass die deutsche Regierung kollabiert? Und sie so, was? Da habe ich nichts gehört. Ich so, Manche so, andere so. Weiß ich nicht. Ja.
Spielt Computerspiele, kann man sagen.
Aber echt, wirklich, oh mein Gott. Ja, ich bin da wirklich, wirklich dankbar für, dass ich dann, weiß ich nicht, mit Börte Harding die Magie der Zwerge erforschen kann.
Ja.
Das ist kein Euphemismus.
Ja, also ich bin, weißt du, mich überkommt auch immer sozusagen so eine große Ratlosigkeit, wenn ich über die aktuelle Situation nachdenke und ich wünsche, man könnte sowas machen.
Erbitte Orbitalschlag.
Wobei, das kann man schon wieder auch nicht bringen. Weißt du, so, es ist ja wirklich Krieg. Fuck!
Deswegen, man muss es mit Rover halten.
Das Leben ist hart.
So ja, sieht's aus. So. Das Leben ist hart, aber dieser Podcast hat sehr viel Spaß gemacht.
Genau, vielen lieben Dank euch. Ihr könnt uns weiter unterstützen auf Steady oder indem ihr uns Direktüberweisungen auf mein Konto schickt. Mhm. Betreff in die Fresse nicht vergessen. Wir denken immer noch darüber nach, was das nächste Ziel sein soll. Ich finde auf so eine Gala hinarbeiten eigentlich eine ganz geile Idee.
Ja.
Mal schauen, was ihr davon haltet. Vielen extra Dank an die großen Spender. Auch hier ein kleines bisschen Kapitalismus. Toriam, Nikolai, Watson, Daniel und Thomas. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr macht Dankeschön. Möglich, dass wir nicht nur podcasten, sondern auch noch im Geld schwimmen. Wait a minute. Wir sollten keinen falschen Eindruck.
Nein.
Aber uns ein Eis kaufen können.
Ja.
Und Crows, wie heißt es?
Kill the Crows.
Und ab und zu ein kleines Computerspiel, zum Beispiel Kill the Crows, was Dennis im letzten Newsletter beschrieben hat.
Ganze
Wenn ihr den abonnieren
Euro
wollt,
hat das gekostet.
Gibt es auf Steady, Link dazu im Blog zur Sendung. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.